Willkommen zu Reingehört beim Sozialverband VdK Baden-Württemberg, was Patientinnen und Patienten wirklich interessiert. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit einem Thema, das viele Menschen betrifft, aber oft im Stillen gelöst wird. Harninkontinenz. Schätzungen zufolge sind in Deutschland etwa 6 bis 10 Millionen Menschen davon betroffen und dennoch wird darüber häufig geschwiegen. Inkontinenz kann verschiedene Ursachen haben und sich auf unterschiedliche Weise äußern, was das Thema besonders komplex macht. Heute haben wir die VdK-Patientenberaterin Monika Müller zu Gast, die uns im Gespräch mit Nina Petrovic-Foto wichtige Informationen und Antworten auf häufige Fragen rund um Inkontinenz geben wird.
Hallo Frau Müller.
Hallo Frau Foto.
Frau Müller, was ist denn genau Harninkontinenz und welche verschiedenen Arten gibt es davon?
Ja, Harninkontinenz oder sagen wir umgangssprachlich besser bekannt als Blasenschwäche, bezeichnet man einfach eine unzureichende bzw. fehlende Fähigkeit, den Urin in der Harnblase zu halten. Dabei kommt es dann zu plötzlichen, nicht kontrollierbaren Urinverlusten von kleineren Urinmengen, kann aber auch bis hin zu einer vollständigen Entleerung der Harnblase sein. Es gibt verschiedene Formen. Besonders häufig ist die Drang- und Belastungsinkontinenz sowie auch Mischformen von diesen beiden Typen. Ganz kurz, bei einer Dranginkontinenz kommt es zum sehr, sehr plötzlichen und intensiven Harndrang mit anschließendem Urinverlust. Bei der Belastungsinkontinenz kommt es zu einem gesteigerten Druck im Bauchbereich, beispielsweise beim Husten, beim Lachen oder auch beim Heben von schwereren Lasten zu einem unkontrollierten Urinabgang. Davon abgesehen gibt es auch noch andere Ursachen, aber ich denke, im Einzelnen können wir hier gar nicht alle benennen. Ganz beispielhaft vielleicht kurz die sogenannte altersassoziierte Veränderung des Urogenitalsystems. Bei Männern kennt man das. Der Klassiker, die vergrößerte Prostata im Alter oder eben Inkontinenz als Folge auch von Nebenwirkungen durch Medikamente. Es gibt dann noch das nächtliche Einnässen, das kennen Sie vermutlich vorwiegend bei Kindern, aber zum Beispiel auch bei neurologischen Störungen kann es zu Inkontinenz kommen, als auch Inkontinenz als Komplikation nach einer Operation. Und davon jetzt nochmal abgesehen, gibt es noch andere, einige krankheitsbedingte Ursachen. Aber ich glaube, da würden wir hier jetzt wirklich den Rahmen sprengen.
Ja, da haben Sie recht. Aber tatsächlich sind viele Menschen davon betroffen. Man geht davon aus, hierzulande sogar schätzungsweise 6 bis 10 Millionen Menschen, die daran leiden. Wie kommt es denn, dass Inkontinenz anscheinend aber immer noch ein absolutes Tabuthema ist? Offiziell kenne ich zumindest niemanden in meinem Bekanntenkreis, der zu den Betroffenen gehört.
Ja, da haben Sie recht. Die Zahl der Betroffenen ist wirklich immens und es ist ein Tabuthema. Also auch ich kenne wirklich offiziell niemanden, der daran leidet. Es gibt, oder aus diesem Grund, also man geht davon aus, dass eben eine sehr hohe Dunkelziffer hier von Menschen gibt, die davon betroffen werden, hat man 2019 eine Studie gemacht, in der über 2300 Personen mit Harninkontinenz, die alle über 45 Jahre waren, in Europa befragt wurden. Diese Studie hat dann wirklich deutlich gemacht, wie wirklich schwierig es für Betroffene ist. Bei den Befragten fiel vor allem auf, wie sehr sich Inkontinenz auf das emotionale Wohlbefinden auswirkt. Fast 70% der Teilnehmer gaben im Rahmen dieser Studie an, dass sich ihr ganzes Leben davon negativ beeinflusst ist. Im Alter, in dem die Menschen mit 45 wirklich mitten im Leben stehen, zum Teil im Berufsleben stehen oder dann später auch im Rentenalter, wo ja jeder, sag ich mal, gern seine Freizeit genießen möchte und auch sollte. Und genau in dieser Altersspanne haben dann die Leute durch eine bestehende Inkontinenz das Problem, sodass sie ihre Aktivitäten eher reduzieren, wie zum Beispiel sportliche Aktivitäten oder auch nicht reisen, weil sie nicht wissen, was auf Reisen alles passieren kann. Sie vermeiden soziale Kontakte, weil sie das Gefühl haben, man riecht das. Ja? Also da sind viele, viele Ängste damit verbunden. Und als man dann die Studienteilnehmer genau gefragt hat, nochmal, wie sie sich denn fühlen, dann sind dann wirklich auch so Worte gefallen wie Scham, Sorge, auch Verlegenheit und auch Unsicherheit wurden hier sehr, sehr häufig erwähnt.
Ja, also tatsächlich, dass das kein Gesprächsthema für eine Party ist, das kann man wirklich gut nachvollziehen. Aber mit dem eigenen Partner oder der Partnerin oder auch Freunden, da sollte man doch vielleicht sogar als Betroffener vielleicht darüber reden, um sich Rat zu holen, um selber vielleicht irgendwie weiterzukommen. Warum macht man das nicht in dem Moment? Ist das wirklich die Scham, die so tief festsitzt?
Ja, man sollte meinen, dass man zumindest beim Partner hier eigentlich mit so einem Problem gut aufgehoben ist und das offen kommunizieren sollte. Aber eine weitere wichtige Erkenntnis aus der eben benannten Studie war wirklich, dass auch da herausgekommen ist, dass man eben nicht mit engen Freunden, Familien und auch nicht mit den Partnern über Inkontinenz redet. Fast die Hälfte der Betroffenen gab dabei an, also wenn man den Partner ja so als den wirklich eine enge Bezugsperson benannt haben, die Hälfte der Betroffenen hat gesagt, sie haben noch nie mit ihrem Partner über dieses Problem gesprochen oder sich ausgetauscht. Also das heißt, die Betroffenen isolieren sich teilweise total, nehmen an keiner Form von sozialem Leben mehr teil, was dann auch dazu führen kann, dass Betroffene nicht selten in eine wirkliche Depression hineinrutschen.
Ja, also das hört sich wirklich nach einem sehr, sehr großen psychischen Problem beziehungsweise einer psychischen Belastung für die Betroffenen an. Welche Personen oder Altersgruppen sind denn ganz besonders betroffen?
Ja, ganz allgemein, Frauen sind in der Regel häufiger von Blasenschwäche betroffen als Männer. Dieses Ungleichgewicht ergibt sich zum einen aus der weiblichen Anatomie und Physiologie, als auch auf Faktoren wie Schwangerschaften und Geburt, die das Risiko zusätzlich erhöhen. Die Formen der Inkontinenz, wir haben vorher ganz unterschiedliche angesprochen, unter denen die Frauen hier insbesondere leiden, sind eben die Stress- oder Belastungsinkontinenz oder auch die Dranginkontinenz. Männer aller Altersstufen sind hauptsächlich von der Dranginkontinenz betroffen. Dann gibt es noch die Senioren, ne, wo sich dann Problem der Inkontinenz häuft, und zwar Senioren über 65. Da wiederum Männer als auch Frauen in gleicher Weise betroffen. Da gilt die Harninkontinenz als eine der häufigsten Alterserkrankungen. Und je weiter das Alter fortschreitet, umso höher ist die Zahl der Betroffenen.
Ja, und wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ist die Blasenschwäche offensichtlich ein Symptom, das unterschiedliche Ursachen haben kann. Sollten die Betroffenen das denn unbedingt beim Arzt abklären lassen, beziehungsweise wann ist der Gang zum Arzt notwendig?
Also prinzipiell, wenn Sie unter Inkontinenz leiden, sollten Sie zum Arzt gehen. Also ich denke, auch wenn wir gesagt haben, das Thema ist tabu, für einen Arzt ist mal zunächst eine Harninkontinenz eine Erkrankung wie jede andere. Und es ist wichtig im Prinzip, weil der Arzt ja auch gucken muss, welche Art von Inkontinenz haben, was für eine Ursache könnte die Inkontinenz haben. Und das sind einfach die notwendigen Voraussetzungen, um dann eben auch einen richtigen Therapieweg einzuschlagen. Und für Inkontinenz muss man sagen, gibt es gute Therapien, die Betroffenen auch nutzen sollten, sodass eben das Problem behoben werden kann.
Ja, und Sie haben gesagt, dass die Harninkontinenz in den meisten Fällen ja gut behandelbar ist. Welche Therapien gibt es denn genau?
Ja, das hängt natürlich immer von der Ursache und auch der Form der Blasenschwäche ab. Darum ist es enorm wichtig, eine gezielte und differenzierte Untersuchung vorab zu machen, um eben den spezifischen Inkontinenztyp und die zugrunde liegende Ätiologie korrekt zu identifizieren. Dazu gehört zunächst mal eine wirklich ausführliche Anamnese, also die Krankengeschichte, und eine Basisdiagnostik. Zur Basisdiagnostik gehören Fragebögen, auch Miktionstagebücher, also da schreiben Sie selber auf, wann es zum Abgang von Urin kam, wie viel sie trinken und so weiter, aber auch zum Beispiel die Medikamentenanamnese. Dann schließen sich in der Regel spezifischere Untersuchungen an. Das können sein Stresstests, Urinanalyse, Bestimmung der Restharnmenge nach dem Wasserlassen und auch noch verschiedene andere. Es hängt eben dann auch von der Art der Blasenschwäche ab. Abschließend kann man dann auch das Ganze noch ergänzen durch bildgebende Verfahren, wie zum Beispiel ein Becken-MRT, das in spezifischen Fällen dazu beitragen kann, zum Beispiel anatomische Anomalien oder auch pathologische Veränderungen zu erkennen und zu identifizieren.
Ja, und das hört sich aber erstmal nach einem langen Weg zur Therapie an. Können Sie uns denn allgemein einen kurzen Überblick über die unterschiedlichen Behandlungsmöglichkeiten geben?
Wie gesagt, es hängt von der Art der Inkontinenz ab. Also in der Regel ist eine Behandlung in vielen Fällen zunächst konservativ möglich, also das heißt ohne größere Eingriffe. Und dabei steht ein Beckenbodentraining im Vordergrund, hat man vielleicht auch schon gehört. Frauen nach der Geburt kennen das auf jeden Fall als Therapie. Und zwar sollte man das unter Anleitung von spezialisierten Physiotherapeuten nutzen. Das Training zielt im Prinzip darauf ab, die Beckenbodenfunktion und die Stabilität der Urethra zu verbessern. Insbesondere bei der Belastungs- und Dranginkontinenz zeigt dieses Training erhebliche Erfolge. Bei Frauen mit leichter Blasenschwäche hilft die Therapie auch vielleicht mit einem Pessar, welches im Prinzip die Organe von unten stützt. Ergänzend kann bei Dranginkontinenz das Blasentraining eingesetzt werden. Das heißt, durch die schrittweise Verlängerung der Miktionsintervalle wird die Blase daran gewöhnt, größere Urinmengen wieder zu speichern, was dann zu einer Verbesserung der Symptomatik führen kann. Zu diesen konservativen Maßnahmen gehört häufig auch eine Anpassung des Lebensstils, zum Beispiel die Veränderung der Trinkgewohnheiten oder bei starkem Übergewicht kann auch eine Gewichtsreduktion schon zu einer Verbesserung führen. Wenn jetzt aber keiner dieser Ansätze zu einem zufriedenstellenden Erfolg führt oder sie nicht vertragen, ne, kann man auch eine Injektion von Botulinum-A-Toxin, besser bekannt als Botox, in den Blasenmuskel in Erwägung ziehen, bis hin auch zu operativen Eingriffen.
Das hört sich nach vielen Optionen an, aber irgendwie muss man ja auch die Zeit überstehen, in der man an dieser Inkontinenz leidet. Wie kann man denn oder was kann man tun, um die Lebensqualität trotz der Inkontinenz zu verbessern? Gibt es spezielle Hilfsmittel oder Unterstützung, die hilfreich sein könnten?
Ja, wir haben vorher schon mal von der Veränderung des Lebensstils gesprochen. Also ist Übergewicht die Ursache, kann eine Gewichtsreduktion durch eine Ernährungsumstellung und ausreichend Bewegung helfen. Leidet jetzt jemand unter einer leichten Blasenschwäche, dann ist es wichtig, dass die Betroffenen sich wohl und sicher fühlen können. Dazu gibt es passende Hygieneprodukte, die der Arzt auch verordnen kann. Es hilft auch, das Thema in der Familie oder mit dem Partner zu besprechen. Das heißt, das Tabu zu brechen, um wieder voll und ganz seinen Aktivitäten nachgehen zu können und diese eben auch zu genießen.
Ja, und wie wichtig ist die Aufklärung über Inkontinenz, um dieses Stigma auch zu reduzieren? Viele Menschen gehen ja aus Scham nicht zu Arzt. Was können wir alle tun, um das Bewusstsein dafür zu schärfen?
Ja, wir müssen deutlich machen, dass Inkontinenz kein Selbstverschulden, also eine Unfähigkeit der Betroffenen ist, sondern ein Symptom für eine bestehende Erkrankung. Die Deutsche Kontinenzgesellschaft bietet dazu Kontakt zu ungefähr 1300 als Beratungsstelle anerkannten Ärzten und zu zertifizierten Kontinenz- und Beckenbodenzentren an. Also finden Sie im Internet. Das heißt, die Betroffenen kontaktieren eben konkret solche Zentren oder konkret solche Ärzte, wo sie dann einfach davon ausgehen können, dass sie gut aufgehoben sind. Und meines Erachtens finde ich auch wichtig, was wir zum Beispiel in der Werbung sehen, weil wir da wirklich jeden erreichen. Vielleicht kennen Sie das. Es gibt so eine Werbung, da liegen so zwei ältere Damen auf der Yogamatte im Yogakurs. Und die eine meint, lass dich gehen und entspann dich und so. Und die zweite mit so etwas einem verbissenen Gesicht sagt, oh, ich muss aufpassen, dass bei mir nicht was anderes fließt. Und ihre Freundin empfiehlt ihr eine gut saugende Damenvorlage und schon ist die Welt in Ordnung. Also im zweiten Yogakurs sind dann beide gleich entspannt und alle beide können es genießen. Also zeigt zum einen, es gibt Abhilfe und zum anderen, dass andere eben auch betroffen sind und es sich hilft da, sich auch wirklich auszutauschen.
Das ist doch ein wirklich gutes Schlusswort. Aber können Sie uns noch zum Abschluss sagen, mit welchen Fragen Menschen mit Inkontinenz bei Ihnen in der VDK-Patientenberatung anrufen?
Ja, die häufigsten Fragen bei uns betreffen wirklich die Versorgung mit Hilfsmitteln und die Probleme, die manchmal damit einhergehen. Aber das ist nochmal ein sehr spezielles Thema. Da geht es im Prinzip dann darum, dass einfach die Versorgung nicht ausreicht oder die Menschen mit der Versorgung nicht zufrieden sind und so weiter. Aber wie gesagt, das bezieht sich konkret auf die Hilfsmittelversorgung bei Inkontinenz, weniger mit dem mit der Erkrankung an sich.
Ja, dann vielen Dank, Frau Müller, für die wichtigen Infos und auch vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie mehr über das Thema Inkontinenz erfahren möchten, dann finden Sie hilfreiche Informationen und Links wie immer in unseren Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Das war Reingehört beim Sozialverband VDK Baden-Württemberg, was Patientinnen und Patienten wirklich interessiert. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat und Sie künftige Folgen nicht verpassen möchten, dann abonnieren Sie unseren Podcast. Weitere Informationen zu uns und unserem heutigen Thema finden Sie in der Episodenbeschreibung oder unter www.vdk-bw.de.